Also die Lesung kommt heute aus dem Exodus, also 2. Mose, Kapitel 1. Abgedruckt ist erst ab Vers 8. Ich lese schon die ersten 7 Verse ebenfalls mit. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Mit Jakob waren sie gekommen, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und sie waren insgesamt 70, die von Jakob abstammten. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich und wurden übermächtig. Und das Land wurde von ihnen voll. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der nicht von Josef wusste. Und er sagte zu seinem Volk: Seht, das Volk der Israeliten ist uns zu groß und zu mächtig. Auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, damit es sich nicht noch weiter mehrt und in einem Krieg nicht auf die Seite unserer Feinde tritt, gegen uns kämpft und hinaufzieht aus dem Land. So setzten sie Fronaufseher über das Volk, um es mit frohen Lasten zu unterdrücken. Und es musste für den Pharao Vorratsstädte bauen, Pithom und Ramses. Je mehr sie aber unterdrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete es sich aus. Da graute ihnen vor den Israeliten, und die Ägypter zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben schwer mit hartem Lehm- und Ziegelarbeit, mit aller Feldarbeit, all der Arbeit, die sie mit Gewalt von ihnen erzwangen. Und der König von Ägypten sprach zu den Hebammen der Hebräerinnen, die eine hieß Schifra, die andere Pua, und sagte: Wenn ihr die Hebräerin entbindet, gebt Acht bei der Geburt. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so kann sie am Leben bleiben. Die Hebammen aber fürchteten Gott und handelten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Knaben am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan und die Knaben am Leben gelassen? Und die Hebammen sagten zum Pharao: Die Hebräerinnen sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie gebären wie die Tiere. Noch bevor die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott ließ es den Hebammen gut gehen, und das Volk mehrte sich und wurde sehr mächtig. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk: Alle Söhne, die geboren werden, sollt ihr in den Nil werfen, alle Töchter aber dürft ihr am Leben lassen. Soweit das Wort Gottes.
Okay, lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns jetzt, dass du jetzt dein lebendiges Wort zu uns sprichst von diesem ersten Kapitel des Exodus. In Jesu Namen. Amen. Also wenn ihr eine Bibel habt, dann lasst sie ruhig aufgeschlagen. Wir werden uns hier und da einen Vers anschauen. Und die zweite Hälfte kommt dann natürlich auch noch. Ich denke, viele von uns werden diese Geschichte kennen. Es sieht nach einer hoffnungslosen Lage aus, in der sich das Volk Israel hier befindet, gleich am Anfang des Buch Exodus. Aber trotzdem denke ich auch, es ist eine Situation, die für viele von uns schwer vorstellbar ist. Sie ist doch weit weg von unserem Alltag und das nicht nur zeitlich. Wir kennen sie aus Bilderbibeln und wir wissen auch, wie sie ausgeht. Also irgendwie scheint uns das Ganze vielleicht weit weg, abstrakt und schwer nachvollziehbar. Wahrscheinlich fällt es uns schwer, uns in die Situation der Menschen damals wirklich hineinzuversetzen, sie wirklich zu fühlen. Diese Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit, wenn die Machthaber sich gegen das eigene Volk wenden, die Striemen vom unablässigen Antreiben der Sklaventreiber, die Gefühllosigkeit dieser Unterdrückungsmaschinerie bis hin zum Befehl: Werft alle Söhne in den Nil. Für die Väter und Mütter damals sind das die eigenen Söhne. Und sie haben keine Macht, das Morden zu verhindern. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber die Menschen damals wussten das nicht. Und so scheint ihre Lage sehr hoffnungslos. Dabei sah alles zuerst ganz gut aus. Ihre Situation in Ägypten war gut, denn die Pharaonen waren dem Josef, der hier in Vers 8 erwähnt wird, zu Dank verpflichtet. Das ist einer der israelitischen Stammesväter. Vor langer Zeit konnte Josef mit Gottes Hilfe zwei Träume des Pharao deuten. Eine Hungersnot wurde darin angekündigt. Und Josef konnte so den Pharao vor einer 7-jährigen Dürre warnen. Und in den 7 fetten Jahren davor, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, Vorsorge treffen. Ägypten wurde so nicht nur vor einer großen Hungersnot bewahrt, sondern der Pharao konnte so gleichzeitig auch eine sehr starke Vormachtstellung ausbauen und sichern. Und das führte wohl ohne Zweifel dazu, dass die Pharaonen sich lange Zeit den Israeliten verpflichtet fühlten. Das ist auch der Grund, warum sie bis jetzt als Fremdlinge friedlich in Ägypten leben konnten. Sie werden zu einem großen Volk dort. In Vers 7, also der direkt vor unserem Text hier kommt, dort lesen wir, die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich und wurden übermächtig und das Land wurde von ihnen voll. Wenn man aufpasst, hört man hier ganz viele Echos aus der Schöpfungsgeschichte. Seid fruchtbar und mehret euch. Es wimmelte und sie füllten das Land. Land ist dasselbe Wort wie die Erde. Sie füllten die Erde. Also hier wird der Schöpfungsauftrag wahr. Und nicht nur das, sondern von letzter Woche, wer da war, wissen wir auch schon, dass in diesen Worten eine Verheißung Gottes an Abraham wurde. Seine Nachfahren würden in einem fremden Land zu einem großen Volk werden. Und genau das ist hier geschehen. Es sah also gut aus, ganz am Anfang. Aber dann bricht diese neue Ära an. Ein neuer Pharao kommt und für ihn stellt diese wachsende Zahl an Israeliten keinen Segen dar. Er dreht sich nicht zu Gott um und preist Gott dafür, dass sein Schöpfungsauftrag hier erfüllt wird, sondern die Israeliten sind eine Gefahr für die innere Sicherheit des Landes. Was, wenn sie irgendwann zum Feind überlaufen? Was, wenn sie sich gegen ihn wenden? Er traut dem Volk nicht. Und er will es auch nicht drauf ankommen lassen. Und so trifft er eine politische Entscheidung. Die Israeliten müssen mit allen Mitteln unterdrückt werden. Mitleidlos zwingen ägyptische Aufseher die Israeliten zu immer mehr Arbeit. Als das sein Ziel verfehlt, geht der Pharao einen Schritt weiter. Er will die Hebammen dazu bringen, dass sie alle neugeborenen Söhne töten sollen. Wie er sie dazu überreden gedenkt, ist unklar. Aber die Details spielen in dieser Geschichte auch nicht unbedingt eine Rolle. Klar ist, auch das funktioniert nicht. Und dann gebietet der Pharao seinem ganzen Volk, Vers 22, alle Söhne, die geboren werden, sollt ihr in den Nil werfen, alle Töchter aber dürft ihr am Leben lassen. Pharao stilisiert sich zum Herrn über Leben und Tod. In seinem Reich bestimmt er, wer leben darf und wer sterben darf. Er ist ein grausamer und furchterregender Herrscher. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann wird deutlich, dass er eine Art Antigott darstellt. Wir haben schon gesehen, hier ist der Schöpfungsauftrag Gottes, der hier wahr wird. Die Verheißung an Abraham wird wahr. Gott segnet das israelitische Volk, aber der Pharao wendet sich dagegen. Er will es zunichte machen. Und wenn Pharao in Vers 10 sagt, schaut euch das nochmal an, auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, dann hören wir auch hier ein Echo aus dem Anfang der Bibel. Die Schlange, der Teufel, aber war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Also hier werden Echos klar, wir werden später noch auf ein weiteres treffen. Die Botschaft ist eindeutig, wir haben es hier mit einem Widersacher Gottes erster Güte zu tun. Er will Gottes Pläne für Israel und für die Welt, für die Schöpfung zunichte machen. Und das ist der grundlegende Konflikt, den wir hier in der ersten Hälfte des zweiten Buches Mose sehen. Es ist Gott gegen Pharao. Gott gegen Pharao. Tja, wie geht es weiter? Zunächst einmal ist hier ja von Gott kaum die Rede, wenn wir uns diesen Text anschauen. Es ist der Pharao, der das Rampenlicht für sich in Anspruch nimmt. Er scheint die Hebel in der Hand zu haben. Es scheint so, als könnte sich das israelische Volk aus dieser hoffnungslosen Lage in keiner Weise befreien. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Und mancher von ihnen wird sich doch sicherlich fragen, wie wird das enden? Wohin wird das noch gehen? Ein Völkermord steht hier an der Wand geschrieben. Ganz so schlimm wird es für uns wohl nicht werden, aber ich denke auch, wir leben in einer Zeit, wie es auch schon in den Fürbitten angeklungen ist, in der man sich diese Frage stellen kann, wo wird das noch enden? Wie wird das enden? In den letzten Jahren hat sich die Welt dramatisch verändert. In vielen Ländern lässt es sich kaum noch leben. In Syrien kann man in vielen Regionen sehr wohl von Völkermord reden. Hunderttausende haben ihr Leben dort verloren. Die Lage in Aleppo spitzt sich gerade unheimlich zu. Wer die Gebetsbriefe von Barnabas Fund zum Beispiel bekommt, es gibt dringende Hilfsaufrufe, gerade für die Christen auch in diesen Gebieten. Aber auch in Europa und in Flüchtlingsheimen Deutschlands ist mittlerweile die Christenverfolgung angekommen. Menschen werden mit dem Tode bedroht, vielleicht habt ihr von den 14 Iranern gelesen, die sich zum Glauben an Christus bekannt haben. Sie werden von Andersgläubigen bedroht. Und nicht immer ist auf die Regierenden in unserem Land Verlass, dass sie sich dieser Hilfsbedürftigen auch annehmen. Vielleicht fällt es uns schwer, uns in die Situation damals hineinzuversetzen. Aber die Einschläge kommen auch für uns näher. Und man darf sehr wohl die Frage stellen, wie wird das enden? Welche Botschaft hat das Buch Exodus für uns in dieser Zeit? Wenn wir uns den Anfang hier anschauen, dann dürfen wir zuerst einmal erkennen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Zwar beansprucht Pharao momentan das Rampenlicht für sich, zwar verbreitet er Furcht und Schrecken unter den Israeliten, aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass Gott selbst in dunkelsten Zeiten nie weit weg von seinem Volk ist. Und wenn wir Vers 12 lesen, dann sind es nicht die Israeliten, die sich fürchten, sondern Vers 12, je mehr sie das Volk aber unterdrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Da graute ihnen vor den Israeliten. Vers 12. Würde man nicht denken, dass sich die Israeliten vor den Ägyptern fürchten und ihnen vor denen grauen sollte? Aber hier sind es die Ägypter, die spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendeine Kraft ist hier am Werk. Eine Macht setzt sich für die Israeliten ein, gegen die sie mit aller Gewalt nichts ausrichten können. Und es graut ihnen davor. Letztlich sind sie machtlos gegen diese Kraft, die hier am Werk ist. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass es dem Pharao selbst nicht anders geht. Er versucht mit seiner Macht, den Hebammen vorzuschreiben, was sie tun sollen. Und hier kommt sicherlich die fadenscheinigste Ausrede der Bibel zum Tragen in Vers 17. Die Hebammen aber fürchteten Gott, lesen wir von da. Hebammen aber fürchteten Gott und handelten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Knaben am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan und die Knaben am Leben gelassen? Und die Hebammen sagten zum Pharao, Vers 19, die Hebräerinnen sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie gebären wie die Tiere. Noch bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Eine Ausrede, mit der eigentlich niemand davonkommen dürfte, oder? Und hier sieht man, der Pharao ist ein zahnloser Tiger. Er wird vorgeführt von Hebammen zum Gespött aller, die diese Geschichte heute noch lesen. Nicht einmal einen Namen bekommt er hier. Merkt ihr das? Er ist ein namenloser Pharao. Und die Botschaft ist klar. Den Pharao, den könnt ihr vergessen. Den großen Pharao, um den kümmert sich keiner. Leute wie er, die kommen, die gehen. In Gottes Augen sind andere wichtig. Zum ersten Mal wird Gott hier in Vers 20 erwähnt. Und hier wird ganz klar erwähnt, wer ihm wichtig ist und wer seinen Segen verdient. Oder fangen wir nochmal bei Vers 17 an. Dort heißt es, die Hebammen aber fürchteten Gott. Also sie begegnen Gott mit Ehrfurcht. Und dann heißt es, sie handelten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte, sondern sie waren Gott gehorsam. So verhalten sich die Hebammen. Ihre Einstellung zu Gott, Respekt, Ehrfurcht und dann der Gehorsam, dass sie sich nicht vom König von Ägypten vorschreiben lassen, ein Mittäter zu werden an diesem Völkermord. Und was sagt Vers 20, wo Gott zum ersten Mal vorkommt, aktiv? Und Gott ließ es den Hebammen gut gehen. Diesen Menschen lässt Gott es gut gehen. Die kleinen Leute, wenn man so will, sie segnet er. Und Vers 15, schaut euch das an, wessen Namen werden hier genannt? Nicht die des Pharao, sondern die von zwei kleinen Hebammen, von Schifra und Pua. Den Pharao können wir vergessen. Schifra und Pua, ihre Namen sind von Gott im Buch des Lebens aufgeschrieben. Sie sind unsere Vorbilder im Glauben. Was das genau für uns bedeutet, dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Aber ich denke, bei allem Leid merken wir schon, diese Geschichte trieft vor Ironie. Der mächtige Pharao ist tatsächlich machtlos. Die kleinen Leute, das sind die wichtigen Leute, nicht der große Pharao. Und seinen Segen für diese kleinen Leute kann ihm niemand wegnehmen. Nicht einmal der mächtigste Mann im Land. Diese Ironie zieht sich jetzt auch weiter fort, wenn wir in Kapitel 2 weiterlesen, die ersten 10 Verse. Auch dort begegnen wir wieder kleinen Leuten, die dem Pharao mutig widerstehen. Und wir begegnen Gott, der hinter den Kulissen mächtig wirkt. Lesen wir uns diese 10 Verse durch. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging und nahm die Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie sah, dass er schön war. In den Augen welcher Mutter wäre ein Sohn nicht schön? Da versteckte sie ihn 3 Monate lang, länger aber konnte sie ihn nicht versteckt halten. Und sie nahm für ihn einen Korb aus Papyrus und verklebte ihn mit Asphalt und Pech. Und sie legte das Kind hinein und legte ihn ins Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um sich am Nil zu waschen, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil auf und ab gingen. Und sie sah den Korb mitten im Schilf und schickte ihre Sklavin hin und ließ ihn holen. Und sie öffnete ihn und erblickte das Kind. Und sieh, es war ein weinender Knabe. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eines von den Kindern der Hebräer. Seine Schwester aber sagte zur Tochter des Pharao, soll ich gehen und dir eine Hebräische anrufen, damit sie das Kind für dich stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh. Da ging die junge Frau und rief die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, nimm dieses Kind mit dir und stille es für mich, und ich werde dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Das Kind wuchs heran und sie brachte es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie nannte es Mose und sprach, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Also in diesem Namen Mose klingt ein Echo an das aus dem Wasser ziehen an. Wir sehen hier kleine Leute widerstehen dem Pharao. Ein junges Mädchen, die Schwester dieses Babys, hat den Mut, die Tochter des Pharao anzusprechen. Sie hat die Kühnheit, die eigene Mutter als Amme vorzuschlagen, die Mutter des Babys. Das ist Mut. Aber auch der Mann und die Frau hier in Vers 1 von Kapitel 2, auch die sind mutig. Sie sind auch ebenfalls ein Beispiel für kleine Leute, die in ihrer Situation trotz allem das Richtige tun. Sie könnten sich in ihrer Situation ja sehr wohl fragen, wozu heiraten, wozu eine Familie beginnen, wenn diese Kinder keine Zukunftsperspektive haben. In Deutschland habe ich das schon gehört. Habt ihr das auch schon in Deutschland gehört? Leute, die sich Gedanken machen, wollen wir überhaupt Kinder machen, wenn die Erde sowieso im Bach runtergeht? Aber hier gibt es zwei Menschen in einer wesentlich schlimmeren Situation. Die entscheiden sich für Familie, für Ehe und für Familie. Ich denke, in schlimmen Zeiten drücken Kinder oft eine Hoffnung für die Zukunft aus. Und hier, denke ich, ist ihnen Gott gegründet. Die Frau versteckt also ihren Sohn, solange es geht. Als sie bemerkt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er entdeckt wird, macht sie einen Korb aus Papyrus, den sie mit Asphalt und Pech verklebt, damit er schwimmt. Und es ist wie eine Arche Noah, eine kleine Arche Noah. Das ist das nächste Echo aus der Schöpfungsgeschichte oder diesem Anfang der Bibel. Wie Noah wird das Baby in einem Behälter aus Pech aus Asphalt und Pech durch das Wasser hindurch gerettet, durch die Fluten des Nils, wenn man so will. Und hier wird schon angedeutet, was Gott mit diesem Kind vorhat. Eine Errettung, ein Neuanfang, wie bei Noah. Also wir bekommen hier schon ein Gefühl dafür, was uns im Buch Exodus noch erwartet. Wir sehen hier, wie Gott sich... Kurze Pause. Alles gut. Also wir sehen, was Gott mit diesem Kind vorhat. Wir sehen, wie die kleinen Leute durch Gott vertrauen, trotzdem das tun, trotzdem gehorsam sind Gott gegenüber. Aber wir sehen hier wiederum die Machtlosigkeit des Pharao. Wer errettet das Kind aus den Fluten des Nils? Seine eigene Tochter. Ausgerechnet die eigene Tochter errettet, ausgerechnet Mose, der das Volk Israel hinausführen wird aus Ägypten. Die eigene Tochter. Selbst sie hat er nicht unter seiner Kontrolle. Letztendlich ist seine Macht unheimlich beschränkt. Und wieder sehen wir diese Ironie. Ironischer wie hier kann es gar nicht kommen. Und hier wird zwar Gott mit keinem Wort erwähnt in dieser Begebenheit. Aber ich denke, es fällt nicht schwer zu erkennen, wer hier im Verborgenen die Strippen zieht. Es braucht schon sehr viel Glauben, um das Zufall zu nennen. Ich denke, es ist viel realistischer zu sagen, Gott ist hier am Wirken. Anders können wir das nicht erklären. Gott selbst hat die Tochter des Pharao zu einem Instrument der Errettung auserwählt. Er ist es, der sie mit Mitleid füllt, einer Gefühlsregung, die dem Pharao letztlich gänzlich fremd ist. Mitleid für ein Baby und Mose wird ihr Sohn. Setzt sich über ihren Vater weg. Und er kann wahrscheinlich nur zähneknirschend diese Errettung hinnehmen. So, Exodus und wir. Wir sind da bei unserer letzten Überschrift in der Gliederung. Exodus und wir. Das Buch handelt von geschichtlichen Ereignissen, die vor langer Zeit stattgefunden. Also grob 3.500 Jahre, vielleicht sind es nur 3.300 Jahre. Aber es ist eine lange Zeit. Und trotzdem hat dieses Buch etwas mit uns zu tun. Wie viel, das werden wir noch im Laufe des Exodus erkennen. Aber jetzt schon will ich sagen, diese Geschichte hier ist unsere Geschichte. Und im Neuen Testament wird auch deutlich, warum. Ich habe hier nur einen Vers, ihr könnt ihn gerne aufschlagen, Galater 3, Vers 7. Es gibt aber noch mehr mit derselben Aussage, Galater 3, Vers 7, dort heißt es, wer es aufhat, erkennt also, die aus Glauben leben, und gemeint ist der Glaube an Jesus Christus, also erkennt also, die aus Glauben an Jesus Christus leben, das sind die Söhne und Töchter Abrahams. Ja? Vielleicht können wir noch kurz, belassen wir es dabei. Paulus, der Apostel Paulus sagt, wir gehören demselben Volk an wie diese Menschen damals. Er sagt, wer an Jesus Christus glaubt, der ist ein rechtmäßiger Nachfahre Abrahams, und wer dort im Exodus unterdrückt wird, das sind unsere Vorfahren im Glauben. Das ist unser Volk, das ist unsere Geschichte. Ihre Geschichte ist unsere Geschichte. Wir blicken zurück und wir sehen, so wurden unsere Vorfahren im Glauben unterdrückt. Und wir sehen, wie ein treuer Gott in dieser Zeit sich um sie gekümmert hat. Und ich denke, daraus geht auch klar hervor, was wir heute tun und wozu wir heute aufgerufen sind, in Situationen, die uns als dunkel und ausweglos erscheinen. Das mag eine private Situation in deinem Leben sein, das mag der Blick auf die Welt sein, auf die Situation in der Welt. Diese Situation, in denen man sich fragt, wohin soll das noch führen? Wo ist Gott in alledem? Wie wird es enden? Hier im Buch Exodus lernen wir den Gott kennen, der sein Volk nie im Stich lässt. Auch wenn wir sein Handeln nicht oder kaum wahrnehmen können, dann wirkt Gott doch immer im Verborgenen für das Wohl seines Volkes. Unser Gott hat sich nicht geändert. Er hatte damals einen Plan und hat auch heute einen Plan für sein Volk. Und wenn sich Gott nicht geändert hat, dann können auch wir uns die als Vorbilder nehmen, die er in seinem Wort für uns herausstellt. Und es sind nicht die großen und mächtigen Leute, sondern es sind die Leute, wie diese zwei Hebammen, Schifra und Pua. Sie werden von Gott gesegnet und sie werden von Gott geehrt durch ihren Namen in diesem Buch. Was stellt sie heraus? Was ist das Besondere an ihnen? Sie begegneten Gott mit Ehrfurcht. Sie waren sich bewusst darüber, dass im Vergleich zur Macht Gottes alle anderen Mächte, dieser allmächtig wirkende Pharao, letztlich machtlos ist. Selbst diese Gewaltherrschaft des Pharao und der Pharao selbst und jeder, der sich daran beteiligt, wird sich letztlich Gott unterordnen müssen. Gott wird über ihn siegen, das werden wir im Exodus sehen. Der Pharao wird Gott gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist auch heute nicht anders. Jeder, der sich gegen uns erhebt, jeder, der sich gegen das Volk Gottes erhebt, jeder, der irgendeine Gewalt antut, wird letztlich Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und dieser Gott wird dafür sorgen, dass am Ende sein Volk als Sieger dasteht, weil er diesen Sieg gewährleistet. Wie genau und wie das mit Jesus Christus zusammenhängt, das sehen wir im Laufe des Exodus. Aber hier am Anfang sehen wir schon, für die, die sich Sorgen über ihre eigene Situation, Sorgen über die Welt machen, die Frage stellen, wohin das alles noch führen wird. Gott hat es in seiner Hand. Im Glauben dürfen wir unsere Ängste an ihn abgeben. Es waren die Ägypter, denen vor Israel graute. Wir müssen keine Furcht haben, keine Angst, denn Gott hat einen guten Plan für uns. Auch wenn es in diesem Leben mal nicht so läuft, dann wissen wir doch, dass er am Ende ewiges Leben für uns vorbereitet hat. Selbst für diese Christen in Aleppo, denen es schlimmer nicht gehen könnte, oder in anderen Stellen in Syrien, auch für die gilt, sie werden Sieger sein. Und wir sollten zu ihnen hinblicken, vielleicht in vielerlei Hinsicht als Vorbilder für uns. Wenn wir uns im Glauben also auf Gott stützen, wenn wir diese Vorbilder vor uns haben, dann wollen wir ihm auch hier gehorsam sein. In unserer Situation. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Wir wollen uns nicht einschüchtern lassen von dem, was andere von uns verlangen, wenn es gegen Gottes Willen ist. Sondern auf Gott blicken und ihn fragen, was ist meine Aufgabe in dieser Zeit und wie sieht mein Gehorsam heute aus? So wie sich die Hebammen damals ganz klar darüber werden mussten, dass Gehorsam gegenüber Gott so aussah, dass sie sich diesem mächtigen Pharao entgegenstellen. Das braucht Mut, ein Mut, den nur der Glaube schenken kann. Aber unser Glaube heute steht auf festerem Fundament als der damals. Wir wissen, dass Gott Jesus Christus für uns ans Kreuz geschickt hat, dass er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und dass sich nichts in seinen Weg stellen kann. Und diesen Mut, den wollen wir doch auch hier in dieser Welt, in unserer Zeit, in dieser Gesellschaft zeigen. Lasst uns dafür beten, dass Gott das Wollen in uns vollbringt und das Vollbringen ebenfalls in uns wirkt. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der allmächtig über alle Dinge in dieser Welt regiert. Du bist der Gott, der uns die Furcht nimmt, wenn wir dir mit Ehrfurcht begegnen. Wir bitten dich, schenk uns den Glauben, den die Hebammen hier hatten. Schenk uns den Glauben, dass du einen guten Plan hast, dass du uns zum Sieg führen wirst, dass du uns befreien wirst aus jeglicher Unterdrückung, die wir heute verspüren mögen, ob das nun weltlicher Natur sein mag oder ob es vielleicht die Dinge sind, die wir tun wollen, die dir nicht gefallen. Du wirst uns von allem befreien, was deinen Plänen widersteht. Dafür wollen wir dich preisen, dafür wollen wir dir alle Ehre geben und wir wollen dich bitten, dass du es in uns vollbringst, dass wir das wollen, dir gehorsam sein und dass du uns den Mut schenkst, auch so zu handeln und so zu sprechen, wie es dem Gehorsam dir gegenüber passt. Wir bitten dich im Namen unseres mächtigen Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Amen.